Wer, liebe Hörerinnen und Hörer, denkt schon an Flensburg, wenn es um das Ende der NS-Diktatur geht? Bis zum 23. Mai 1945 befand sich die Regierung des NS-Staats im nördlichsten Schleswig-Holstein in Flensburg-Mürwik, angeführt von Großadmiral Karl Dönitz, dem von Adolf Hitler testamentarisch bestimmten Nachfolger. Unsägliche und unwürdige Szenen haben sich in den Wochen vor und nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht rund um die nördlichste deutsche Stadt abgespielt. Ein absurdes Theater nennt mein heutiger Gast dieses weniger bekannte Kapitel der NS-Diktatur in Flensburg. Hallo und herzlich willkommen bei Alles, was Wissenschaft, dem Podcast der Landesvertretung Schleswig-Holstein. Mein Name ist Heike Muss und ich freue mich, lieber Herr Professor Paul, dass Sie heute schon zum dritten Mal bei uns zu Gast sind. Wir sprechen über Ihr neues Buch mit dem Titel Mai 45, das absurde Ende des Dritten Reiches, über das der Schriftsteller Jochen Missfeld jüngst eine begeisterte Kritik schrieb. Ich zitiere mal: Eine Gesamtschau der Flensburger Endzeit des nationalsozialistischen Deutschland hat es in der von Gerhard Paul vorgelegten Form bisher nicht gegeben. Nun ist diese Leerstelle gefüllt mit einem spannend zu lesenden, originell geschriebenen Buch. Eine große Bereicherung der Literatur zum Kriegsende 1945. Lieber Herr Paul, welche Leerstelle wollten Sie mit Ihrem Buch schließen?
Ich wollte eine Gesamtschau schreiben, wie Missfeld das richtig formuliert. Es gibt viele kleine Aufsätze zu dieser Zeit, die aber in entlegenen Zeitschriften regionaler, lokaler Art erschienen sind und nie im Grunde den Weg aus Schleswig-Holstein herausgefunden haben. Also wir haben mehr erforscht in Schleswig-Holstein, als es den Anschein hat, aber das sind, wie gesagt, kleine Publikationen. Und was sie vor allem nicht haben, sie sind in der Regel sehr eindimensional. Also sie reduzieren das Geschehen auf die Politikgeschichte. Diese Politikgeschichten der Regierung Dönitz hatte schon in den 60er Jahren gegeben. Sie sind immer wieder aufgelegt worden. Aber man hat nicht also den Blick multiperspektivisch auf die verschiedenen Facetten dieser Geschichte gelegt. Auf die Sozialgeschichte, auf die Alltagsgeschichte, auf die Militärgeschichte. Und ich habe vielleicht zum ersten Mal diese verschiedenen Ebenen miteinander verbunden. Und das ist diese Gesamtschau, die, ich muss das selbst sagen, hat mich selber begeistert, als ich das geschrieben habe, die doch ein Mosaik ergeben, das nahe an die historische Realität heranragt.
Sie haben sich als Historiker besonders intensiv mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt, sind emeritierter Professor für Geschichte und ihre Didaktik an der Universität Flensburg und haben sich ganz besonders mit dem visuellen Erbe der NS-Zeit beschäftigt. Fotografien, Bilder und Medien bilden den Kern ihrer Forschungsarbeit und daraus hat sich ein ganz eigenes Forschungsgebiet entwickelt, nämlich die Visual History, als deren Begründer und Wegbereiter sie gelten. Wie Bilder Geschichte machen, darüber haben wir schon in unseren anderen beiden Podcasts gesprochen und so möchte ich gerne unser Gespräch heute ebenfalls mit einem Bild beginnen. Es gibt eine Fotografie vom Ende der NS-Diktatur, das geradezu ikonografisch geworden ist. Ikonografisch, ein Schlüsselbegriff Ihrer Forschung, bezeichnet solche Bilder, die sich geradezu eingebrannt haben ins kollektive Gedächtnis, zum Beispiel, weil sie einmalig und stellvertretend für ein wichtiges historisches Ereignis stehen. Dabei, und dazu kommen wir vielleicht später noch, sind diese Bilder keine Abbildungen der Wirklichkeit, sondern oftmals Inszenierungen mit gewissem Hintersinn. Sie ahnen, lieber Herr Professor Paul, ich steuere geradewegs auf das Coverbild Ihres neuen Buches zu. Was ist auf dem Bild zu sehen?
Ja, wir sehen einem englischen Soldaten über die Schulter. Er hat ein Maschinengewehr vor sich stehen. Er befindet sich auf einem Vordach, von dem herunter er auf die Szene blickt, die sich vor ihm abspielt. Wir sehen dort im Zentrum drei Figuren, zwei Militärs, in der Mitte in dunkler Uniform Großadmiral Dönitz, neben ihm rechts der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Alfred Jodl, beide in Uniform, links neben ihm in hellem Trenchcoat, Albert Speer, der sich bewusst von beiden etwas distanziert. Das sehen wir auf vielen anderen Bildern auch. Links angeschnitten, wie einige Fotografen und Kameraleute ins Bild laufen. Und dieses Bild ist aufgenommen am Mittag, High Noon, 23. Mai 1945 und zeigt die Festnahme, nein, es zeigt die Pressevorführung, das ist das Richtige, die Pressevorführung der drei Repräsentanten dieses Nachfolgestaates des Dritten Reiches, wie sie der Presse vorgeführt werden, um anschließend mit Militärfahrzeugen zum Flughafen in Flensburg gebracht zu werden und von dort in die Kriegsgefangenschaft nach Luxemburg auszufliegen. Das sehen wir auf diesem Bild. Das ist relativ oft verwandt worden. Ich habe es verwandt, weil es diesen anderen Blick zeigt, also den Blick von oben aus der Perspektive des britischen Militärs. Und diese Perspektive ist mir wichtig, weil sie viel zu selten in der bisherigen Literatur praktiziert worden ist. Man hat eher so die deutschen Ereignisse in den Mittelpunkt gestellt. Und ich habe ja versucht, unterschiedliche Blickweisen miteinander zu verbinden. Und wie gesagt, dieses Bild steht für den britischen Blick auf das Geschehen.
Sie haben mal vor längerer Zeit in einem Vortrag in Flensburg über dieses Bild gesagt, dass es Sie zutiefst irritiert hätte. Was ist so irritierend an dem Bild?
Ich hatte mich noch viel zu wenig mit dieser Geschichte beschäftigt. Man muss sich vorstellen, das ist der grausamste Krieg, ein Vernichtungskrieg im 20. Jahrhundert, der Millionen von Menschen zu Opfern gemacht hat. Und das ist eine völlig friedliche Szene. Also wie zivilisiert die britischen Besatzer mit den Repräsentanten dieser Nach-Hitler-Regierung umgehen, das hat mich tatsächlich überrascht. Es hat gar nicht dieses Militärpolizisten mit dem Maschinengewehr bedurft. Das ist im Grunde eine Inszenierung. Aber in anderen Fällen sind diese Leute, denken wir an Italien, aufgehängt worden. In späteren Zeiten sind sie hingerichtet worden. Und hier werden sie zivilisiert der Presse, der Weltpresse vorgeführt. Man hat ihnen noch nicht mal die Uniform abgenommen, noch nicht mal ihre Auszeichnung. Das Einzige, das sieht man allerdings auf diesem Bild nicht, dem Dönitz hat man seinen Feldadmiralsstab abgenommen. Das ist das Einzige, wo man sehen könnte, da ist mit Gewalt etwas genommen worden. Sonst ist das eine absolut friedliche Szene. Vor dem Polizeipräsidium, was man hier nicht sieht, gehen die Menschen ganz normal ihren Beschäftigungen nach. Die haben von dieser Pressevorführung, auch vom Ende des Dritten Reiches, überhaupt nichts mitbekommen. Das hat mich alles irritiert. Heute kenne ich die Zusammenhänge genauer und kann das einschätzen. Aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, fand ich das tatsächlich irgendwie provozierend und ja, auch unglaublich, dass so ein Weltkrieg mit Millionen Toten auf diese friedliche Weise endet.
Mit der Festnahme der Regierung Dönitz am 23. Mai 1945 durch die Briten. Um nochmal kurz ein paar Daten zu nennen. Am 15. April hatten die Briten das KZ Bergen-Belsen befreit. Am 16. April begann die Schlacht der Roten Armee um Berlin, die am 2. Mai mit der Kapitulation Berlins endete. Am 30. April beging Hitler Suizid. Am 7. und am 9. Mai unterzeichneten Vertreter der Wehrmacht gegenüber den Siegermächten die Kapitulationsurkunde. Die Kapitulation ist aber noch nicht das Ende der Wehrmacht oder des NS-Staats. Nochmal drei Schritte zurück. Ab Mitte April 1945 war Hitler bereit, die Reichshauptstadt als Regierungszentrale aufzugeben. Am 20. April feierte Hitler noch im Kreise der Regierungselite seinen 56. Geburtstag. Am 21. April 1945 wurde Berlin als Regierungssitz definitiv aufgegeben. Die Evakuierung der Kommandozentralen der Macht begann. Alle Reichsminister und Staatssekretäre sollten, so der telefonisch aus der Reichskanzlei ergangene Befehl, unverzüglich und auf eigene Faust mit ihren Wagen nach Eutin in Schleswig-Holstein aufbrechen. Auf eigene Faust, das finde ich ja ganz interessant. Wie muss man sich das vorstellen?
Es gab im Grunde keinen festen Plan. weil die Fluchtwege oder die Evakuierungswege, da konnte man nicht sagen, ob sie offen sind, ob sie überhaupt noch begehbar sind, befahrbar sind. Da musste es jedes Ministerium und jede Dienststelle im Grunde mit dem eigenen Fuhrpark versuchen, aus Berlin auszubrechen und dann den Weg nach Westen oder besser nach Nordwesten zu finden. Das war also keine koordinierte Evakuierungsaktion. Vor allen Dingen, es waren ja nicht nur die Regierungsämter, es waren auch die großen Einrichtungen des NS-Terrors wie das Reichssicherheitshauptamt mit Tausenden von Mitarbeitern und Angehörigen, die kommen immer noch dazu, und vor allem Zehntausende von Mitarbeitern des Oberkommandos der Wehrmacht. Die sind alle etwa zur gleichen Zeit aufgebrochen mit Tausenden von PKWs, von LKWs Richtung Nordwesten. Und die Straßen waren voll. Es waren 100.000 Menschen man kann sich das kaum mehr heute vorstellen, Menschen auf der Straße, Flüchtlinge aus dem Osten, und die blockierten sich zum Teil gegenseitig. Also da war viel Improvisationsgabe, im Grunde auch Spontanität gefordert, um nach Westen durchzukommen. Sich gleichzeitig immer wieder zu informieren, wo ist der Weg noch frei, wo befinden sich die Russen, vor denen man ja floh, wo befanden die sich jetzt, und zugleich sind diese Evakuierungs- und Fluchtbewegungen von britischen Jagdbombern immer wieder angegriffen worden. Das heißt, man hat sich in die Büsche schlagen müssen. Der Fuhrpark ist zum Teil zerstört worden, die Fuhrwerke der Flüchtlinge. Also das ist ein enormes Chaos, und das bildet sich alles kaum einmal in der Literatur, übrigens auch nicht im Film, in den Wochenschauen etc. ab. Und wie gesagt, dazwischen diese Regierungsämter, die sind dann vergleichsweise schnell, weil sie Vorrang hatten, in Eutin angekommen, zwei Tage später, und haben dort im Landratsamt, das heute noch so existiert wie damals, praktisch Unterschlupf gefunden. Der Landrat hat seine Büros räumen müssen. Aber auch das währte nicht lange, weil gleichzeitig kamen Flüchtlinge an, die untergebracht werden mussten. Da musste die Regierung wieder ausziehen. Dann kamen Flüchtlinge herein. Also das war das absolute Chaos.
Und nun zog ja quasi die Regierung gen Norden, auch teilweise mit Familienangehörigen. Die sind dorthin, um dort dann auch zu bleiben. Also der Plan war ja dann auf längere Sicht, sich dort niederzulassen. Die brauchten also alle Unterkünfte, auch für ihre Familien. Und sie brauchten natürlich, wie zum Beispiel im Landratsamt in Eutin, Sitzungs- und Büroräume. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sind die dort, haben die einfach an Türen geklopft und haben gesagt, jetzt sind wir hier, stellen Sie uns ein Zimmer zur Verfügung?
Ja, das ist so gewesen. Also man weiß das von Heinrich Himmler, dass der ja auch zu dieser Fluchtbewegung dazugehörte mit seinen 150 schwer bewaffneten SS-Leuten, die haben nachts an irgendwelchen Bauernhöfen angeklopft und gesagt, sie sehen, wen sie hier vor sich haben, wir brauchen Quartier, bitte machen Sie Ihr Schlafzimmer frei. So muss man sich das vorstellen. In anderen Fällen ist das etwas organisierter passiert. Aber die Leute waren natürlich überhaupt nicht bereit, jetzt denjenigen, die diesen ganzen Schlamassel verursacht hatten, denen auch noch das Schlafzimmer zur Verfügung zu stellen. Also die Solidarität der Volksgemeinschaft, die war nicht mehr vorhanden.
Ich weiß aus Ihrem Buch, dass in Eutin dann am 24. April die erste Kabinettssitzung seit 1941 stattgefunden hat, eben im Landratsamt. Wie kann man sich diese Sitzung vorstellen? Was wurde da besprochen?
Da ging es um die politische Lage, nein, besser um die militärische. Die politische Lage war relativ klar, die militärische Lage. Man musste sich ein Bild verschaffen, wie in welcher Situation sich die Wehrmacht befindet, wo die Fronten verlaufen und ob es weiter Sinn macht, Deutschland in irgendeiner Weise noch zu verteidigen. Und das ist ja schwer gewesen, weil die Nachrichtenverbindungen zum großen Teil bereits unterbrochen waren. Hintergrund war, dass es die Aufforderung gab der Alliierten, an die deutsche Führung kampflos zu kapitulieren. Dazu war man nicht bereit. Man hat dann den Engländern angeboten, das ist auch auf dieser Sitzung besprochen worden, den Engländern ein begrenztes Kapitulationsangebot zu machen für die Truppen, die im Norden, nördlich der Elbe, standen, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern, in Dänemark und auch in Nordwestdeutschland bis rüber nach Holland. um möglichst viele Wehrmachtsangehörige noch von Osten nach Westen transportieren zu können und im Gefolge dessen, das war nicht der primäre Grund, auch Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben, noch vor der Roten Armee in das Anführungszeichen sichere Westdeutschland zu kommen. Um diese Sachen ging es. Es ging aber auch um Fragen, was machen wir mit diesen ungeheuren Waffenvorräten, die in Deutschland gehortet sind, insbesondere Giftgas, das zwar produziert wurde, aber nicht eingesetzt wurde und dass man nicht in die Hände der Engländer fallen lassen wollte. Das waren so die hauptsächlichen Fragen, um die es bei dieser Sitzung ging. Protokolle der Sitzung gibt es nicht, zumindest sind sie mir nicht bekannt, aber in der Erinnerungsliteratur sind das die beiden wichtigsten Dinge, die man auf diesen Sitzungen beratschlagt hat.
Genau, Sie beziehen sich dann auch in dieser Passage auf Schwerin von Krosigk, der in sein Tagebuch schrieb, man habe unter anderem an ein nordwestdeutsches Reich unter Führung eines englischen Prinzen gedacht. Das klingt ja irgendwie total verrückt.
Ja, es gab Verbindungen unter anderem von Himmler über Schweden nach England. Man wollte einen Separatfrieden beschließen und man hat tatsächlich, also Schwerin von Krosigk hat tatsächlich gedacht, dass man einen Englischen, einen Adligen aus dem Umkreis des Königshauses als Repräsentanten dieses Staates würde einsetzen können. Ja, das war natürlich eine Illusion. Die Engländer haben sich auf diese Diskussion gar nicht eingelassen, weder mit der Regierung Dönitz noch mit Himmler. Sie wollten die Kapitulation, ob das nun die Teilkapitulation oder die Gesamtkapitulation war, aber um Himmels Willen nicht ein Wurmfortsatz des Dritten Reiches noch in diesen letzten Tagen.
Bei dieser Kabinettssitzung war Dönitz aber offenbar nicht dabei und Himmler auch nicht.
Nein, Dönitz gehört ja nicht dem Kabinett an. Die Funktion des Kabinettschefs hatte der ehemalige Finanzminister, der langjährige Finanzminister Hitlers, Dutzgraf Schwerin von Krosigk. Und Himmler war zur gleichen Zeit, gehörte dem Kabinett ja schon nicht mehr an, weil er entlassen worden ist von Hitler wegen seiner Gesprächsversuche mit den Engländern. Und der befand sich auf dem Weg, zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg nach Lübeck, wo dann die SS praktisch die erste Ausweichstelle einrichtete, von der aus sie dann weiter kämpfen wollte oder was auch immer. Und ja, die befanden sich nicht dabei. Das war auch letztendlich auch gar nicht notwendig, weil für Dönitz feststand, den Himmler wird er in seiner Regierung nicht haben wollen. Der würde die Gespräche mit den Alliierten zu sehr belasten. Weil wenn es einen Kriegsverbrecher gab neben Hitler, dann war das Himmler. Und Himmler stand auf den Fahndungslisten der Briten ganz oben und das hätte alle Gespräche zwischen der Dönitz-Regierung und den Alliierten nur erschwert. Deshalb hat man ihn im Grunde alle seine Ämter enthoben und nicht in dieser Regierung haben wollen.
Ich zitiere noch mal ganz kurz aus Ihrem Buch. Nachdem am Abend des 28. April die BBC eine Reuters-Meldung über Himmlers Verhandlungsversuche mit den Westalliierten ausgestrahlt hatte, reagierte Hitler mit einem Wutanfall und schloss Himmler aus der NSDAP sowie von allen Partei- und Staatsämtern aus. Außerdem erließ er einen Haftbefehl gegen ihn. Das war also infolge des 28. April. Hitler beging ja dann am 30. April Suizid. In einem Funkspruch an Dönitz vom 1. Mai hieß es, Führer gestern 15.30 Uhr verschieden. Testament vom 29.04. überträgt Ihnen das Amt des Reichspräsidenten, Reichsminister Dr. Goebbels das Amt des Reichskanzlers, Reichsleiter Bormann das Amt des Parteiministers, Reichsminister Seyß-Inquart das Amt des Außenministers. Als der Funkspruch in Pön entschlüsselt war, hatte sich auch der künftige Reichskanzler Goebbels bereits das Leben genommen, was Dönitz indes nicht wissen konnte. Er war nun alleiniger Nachfolger Hitlers. Also Himmler ist damit raus. Der hatte sich ja große Hoffnung gemacht, zum Nachfolger Hitlers zu werden. Wie hat er denn dann weiter agiert?
Er ist letztendlich, hat er noch versucht, letztmalig am 5. Mai Das war schon also nach der Teilkapitulation bei Dönitz nochmal vorstellig zu werden, um wenigstens seine Funktion als Reichsinnenminister zu behalten. Aber auch da hat Dönitz klar reagiert und gesagt, das kommt für ihn nicht in Frage. Dönitz wusste nie, wie er den Himmler einschätzen konnte. Er berichtet in irgendwelchen Erinnerungen, dass er dann eine entsicherte Pistole unter einem Aktenstapel hat liegen lassen, um notfalls auch mit Gewalt den Himmler zurechtzuweisen. Im Grunde war das seit Anfang Mai für Dönitz klar, mit dem Himmler sich nicht einzulassen, sondern mit neuen Leuten, wobei es kam zu keinen neuen Leuten. Es waren sein Umfeld, sein Minister, seine Staatssekretäre waren durchweg hohe SS-Funktionäre. Das vergisst man immer. Es wurde in der Nachkriegszeit oft so getan, als ob es ein unpolitisches Fachkabinett sei, das Dönitz berufen hat. Das ist völlig falsch. Das weiß man seit einigen Jahren. Alle Minister, alle Staatssekretäre waren SS-Mitglieder, zum Teil hohe SS-Mitglieder. Und die hatten diesen SS-Geist seit den 20er Jahren eingehaucht bekommen und waren letztendlich nicht frei. Also es war keine andere Regierung, die eine andere Politik hätte machen können. Dazu waren sie zu sehr in ihrer eigenen Sozialisation und in ihren eigenen Narrativen befangen.
In der Zeit hatte ja nun, also Dönitz hatte wann eigentlich seinen Amtssitz in Flensburg-Mürwik bezogen?
Sie sind am 2. Mai in Plön und in Eutin. Dönitz saß in Plön, die Regierung saß in Eutin, also in der holsteinischen Schweiz. Ich sage immer, das ist das Gebiet um Immenhof, wo die Nachkriegsfilme gedreht worden sind, die Idylle. Sind sie aufgebrochen, weil die Engländer Lübeck eingenommen hatten und bereits auf dem Weg nach Norden waren. Er hat vor seinem Amtssitz hat er mit ansehen müssen, wie englische Jagdbomber einen Transport des Roten Kreuzes angegriffen haben. Dieser Transport war mit dem großen weißen Kreuz klar gekennzeichnet. In dem befanden sich KZ-Überlebende. Das haben die Engländer natürlich nicht gewusst. Die haben diesen Transport angegriffen und das war für ihn ein Zeichen, dass man aufbrechen muss, und sie sind dann in der Nacht vom 2. zum 3. Mai aufgebrochen, haben sich auf der Hochbrücke bei Kiel noch einmal mit Generaladmiral von Friedeburg getroffen und ihm die Anweisung gegeben, nach Lüneburg zu fahren, einigen Vertrauten und dem britischen Feldherrn Montgomery die Teilkapitulation anzubieten, und dann sind sie weiter Lenzburg. Das war keine geplante, durchdachte Evakuierung, sondern es war der Not gehorchend, einfach den Engländern zu entkommen. Und in der Nacht sind sie dann tatsächlich noch in Flensburg angekommen, haben sich bei dem Kommandeur der Marineschule gemeldet. Der war völlig überrascht, dass da jetzt die Berliner Regierung vor dem Tor steht, und hat ihnen einige Plätze, Büros angewiesen, in den nächsten Tagen die provisorisch eingerichtet. Dönitz wurde dann zunächst mal in der Kommandeursvilla untergebracht und dann mit seinem Gefolge auf einem Schiff, das im Hafen von Mürwik lag, einem einem Kreuzfahrtschiff der Deutschen Arbeitsfront, der Patria, wo er dann bis zum Eintreffen der alliierten Militärkommission, Kontrollkommission am 11. oder 12. Mai gewohnt hat. Aber man sieht an alledem, es gab keine durchdachte Fluchtbewegung. Es gab keinen Plan. Es gab eigentlich auch keinen Plan, wie ein Krieg zu Ende geht. Das hat es übrigens bei den Engländern auch nicht gegeben. Das eine hat das andere ergeben. Wir haben jetzt die deutsche Seite gesehen. Wenn man die englische Seite sich anschaut, ist es ganz ähnlich. Die Engländer hatten auch keinen Plan. Was macht man denn mit dieser Regierung? Wie findet man die Kriegsverbrecher? Man wollte die ja vor ein internationales Militärtribunal stellen, aber man war völlig überfordert, aufgrund der damaligen Kommunikations- und Informationstechnik ausfindig zu machen, wo die großen Köpfe waren, und man wusste von dem Selbstmord auch von Goebbels, aber Himmler wusste man nicht, wo der sich befand. Der zweite auf den Listen der Engländer war Alfred Rosenberg, der Chefideologe der NSDAP und dann später Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Man hat auf Vermutung Wohnungen und Gebäude bombardiert, wo man diese beiden vermutete, aber man hat sie tatsächlich nie bekommen. Das ist ein Zufall ja später, dass Himmler einer Streife von Kriegsgefangenen, von sowjetischen Kriegsgefangenen in die Hände fällt und Rosenberg im Militärhospital in Flensburg-Mürwik wahrscheinlich durch eine Denunziation aufgeflogen ist. Aber wie gesagt, auf beiden Seiten gibt es viele Unwägbarkeiten. Es gab nichts Planbares. Es gab nicht den großen Plan, wie man einen Krieg zu Ende führt.
Es war nicht nur total planlos, sondern es war ja ein so unvorstellbares Chaos in der Zeit, weil in Flensburg ja nicht nur diese Regierung versuchte, sich da irgendwie niederzulassen, sondern es waren ja unglaubliche Menschenmassen, die nach Flensburg strömten und ganz unterschiedliche Motive dafür hatten.
Ja, also man muss sich vorstellen, die Einwohnerschaft der Stadt hat sich innerhalb von wenigen Wochen und Monaten fast verdoppelt. Das waren die Flüchtlinge aus dem Osten. Dazu kamen dann also zu den Regierungsmitarbeitern, zu der SS, die am 2. und 3. Mai eintraf, kamen die ersten KZ-Schiffe und KZ-Transporte mit KZ-Überlebenden, die nicht befreit waren, sondern die immer noch Gefangene waren, die in Flensburg eintrafen. Wahrscheinlich, so genau weiß man das nach wie vor nicht, wahrscheinlich, weil sie für Himmler einen Faustpfand in den Verhandlungen mit den Engländern sein sollten, hat man sie in Flensburg konzentriert. Interessant ist, in der Nacht vom 2. zum 3. kommt Dönitz und Himmler und am 3. Mai kommen dann die ersten KZ-Schiffe. Unmittelbar, also in Sichtweite von Dönitz, von der Kommandeursvilla und von der Patrian. Da wusste aber die eine Hand nicht, was die andere macht. Also Dönitz hatte keine Ahnung davon. Das muss man ihm glauben, dass Himmler KZ-Häftlinge nach Flensburg oder in den Raum Flensburg verlegt hatte. Umgekehrt wusste Himmler auch nicht, welche Pläne Dönitz hatte. Also die arbeiten zum Teil gegeneinander, zum Teil miteinander, aber es gab keinen systematischen Informationsaustausch.
Sie beschreiben im Buch auch die Situation in der Marinekriegsschule in Mürwik als Umschlagplatz für Identitätswechsel. Das ist ja auch ein ganz spannendes Kapitel.
Ja, Himmler hat bei seinem letzten großen Appell am 5. Mai 45, 10 Uhr im Flensburger Polizeipräsidium an seinen SS-Leute die Devise ausgegeben, in der Wehrmacht abzutauchen. Und dafür waren dann vorgesehen, also praktisch die Identität als SS-Leute aufzugeben, weil man annahm, als normale Kriegsgefangene der Wehrmacht hatte man bessere Überlebenschancen. Das heißt, es ging darum, andere Uniformen zu bekommen, es ging aber auch darum, andere Pässe zu bekommen und oder Identitätsausweise. Und es waren dann zwei Einrichtungen in Flensburg, die das organisierten. Das war zum einen das Polizeipräsidium selbst. Das wurde damals geleitet von einem hohen SS-Funktionär, der zuvor KZ-Kommandant im Osten gewesen war. Und der Plankow-Ausweise vom Flensburger Landratsamt hatte, wo man dann andere Namen hat eintragen können. Und der andere, wahrscheinlich wichtigere Ort, wo man die Identität gewechselt hat, unter anderem der bekannte, heute bekannte KZ-Chef von Auschwitz, Rudolf Höss, das war die Marineschule. Das wurde systematisch gemacht, das war auch gut vorbereitet und da sind, man schätzt, 2000 bis 2500 SS-Leute haben in diesen letzten Tagen und Stunden des Krieges und des Dritten Reiches ihre Identität gewechselt. Es gibt schöne Berichte, ich habe vor Jahren noch, das ist bestimmt jetzt fast 25, fast 30 Jahre her, mit dem Abteilungsleiter für Abwehrfragen bei der Flensburger Gestapo gesprochen und der erzählte mir, wie im Polizeipräsidium überall SS und SS Uniformen rumlagen, teilweise auch Wehrmachtsuniformen, die Leute abgelegt hatten, um sich eine neue Identität zu besorgen, sich neue Kleider, Uniformen haben anfertigen lassen, neue Stiefel. Also er sagt, es war ein absolutes Chaos. Überall lagen diese Kleider und Rucksäcke und Ausweise im Polizeipräsidium rum. Die Leute hatten ja, praktisch vielleicht den Glauben wirklich durch ihre äußere Identität schon ihre gesamte politische Identität abzuschütteln. Und man kam letztendlich im Polizeipräsidium gar nicht hinterher, diese neuen Identitätsausweise auszustellen. Interessanterweise hat sich auch Himmler selbst ja einen vorläufigen Entlassungsschein aus der Wehrmacht ausstellen lassen. Am 7. Mai ist der datiert, mit dem er dann durch die englischen Patrouillen und Posten den Weg nach Süden gefunden hat. Flensburg ist das große Zentrum des Identitätswechsels gewesen, was es nach dem Krieg oft schwer gemacht hat, tatsächlich die Kriegsverbrecher festzumachen.
Das passierte ja alles doch in relativ kurzer Zeit. Und ich frage mich, wie hat sich das denn so schnell rumgesprochen? Wie ist zum Beispiel Rudolf Höss, der Auschwitz-Kommandant? Wie hat er davon erfahren, dass er dann direkt da nach Flensburg gekommen ist?
Rudolf Höss hat sich der Gruppe Himmler angeschlossen. Auf dem Weg, die waren ja in Oranienburg, da war die Inspektion der Konzentrationslager, beziehungsweise in dem SS-Lazarett Hohenlüchen nördlich von Berlin. Und das war bekannt, dass man im letzten Verteidigungsfalle oder wenn der Zusammenbruch unmittelbar bevorstand, dass man sich um Himmler scharte. Die Leute hatten alle die Hoffnung, mit dem SS-Führer den letzten Kampf gegen die Alliierten aufnehmen zu können und waren deshalb völlig überrascht, als Himmler die Parole ausgegeben hatte: Wechselt eure Identität und taucht bei der Wehrmacht ab. Also die wussten, wir scharen uns um Himmler und gehen mit Himmler gegen Westen. Und Höss hat die Truppe um Himmler bereits kurz nach dem Aufbrechen in Oranienburg erreicht. Interessanterweise auch zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern, wie andere SS-Kommandanten auch. Ich habe so den Eindruck, dass das bei der SS, weil der Laden auch kleiner war, besser organisiert war und die auch eine verschworene Truppe waren, die relativ kampfbereit auch waren, dass alles das planvoller lief als in diesen Riesentruppen der Wehrmacht und der anderen Regierungseinrichtung.
Ich würde gerne als nächstes auf diese berühmte Durchsage im Reichssender zu sprechen kommen. Ich zitiere noch mal kurz aus Ihrem Buch. Die offizielle Bekanntgabe des Kriegsendes in Deutschland erfolgte in zwei Schritten. Am 8. Mai um 12.30 Uhr kündigte Dönitz im Radio das unmittelbar bevorstehende Kriegsende an. Am Mittwoch, 9. Mai, kurz nach 20 Uhr, ist im Reichssender Berlin dann die Durchsage zu hören: Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt und so weiter. Gesendet werden diese Sätze nicht aus Berlin, sondern aus einem Übertragungswagen der Kriegsmarine in Flensburg. Sie haben den Sprecher dieser berühmten Meldung getroffen. Wie kam es zu dieser Begegnung?
Mir war der Name bekannt. Und ich habe einfach im Telefonbuch nachgeguckt.
Ach.
Gibt es den Namen noch? Und war völlig überrascht, als ich den im Flensburger Telefonbuch fand. Ich habe ihn angerufen und er lebte ganz in der Nähe, wo damals die Uni war. Und ich bin bei ihm vorbeigefahren. Und wir haben ein langes Gespräch geführt, das ich auch mit einer Videokamera aufgenommen habe, weil das schon interessant war, also die Persönlichkeit kennenzulernen, die diese letzten berühmt gewordenen Sätze gesprochen hat. Der Krieg ist praktisch seit Mitternacht beendet. Und Klaus Kahlenberg hat mir ganz offen Auskunft gegeben. Er war sich bewusst, dass das historische Sätze waren, die er sprach. Er war kein Nachrichtensprecher, sondern er war Marinefunker und hat sich zur Verfügung gestellt, als man praktisch einen Sprecher oder zwei Sprecher gesucht hat, die Nachrichten, die letzten Wehrmachtsberichte vorgelesen haben und dann die kurzen Nachrichten, die es gab, in das Mikrofon gesprochen haben. Das ist mir übrigens öfters passiert, dass ich Namen kannte und dass ich über das Telefonbuch tatsächlich, Datenschutz spielte noch so keine große Rolle, über das Telefonbuch tatsächlich dann die Telefonnummern ausfindig gemacht habe. Und in einigen Fällen überhaupt zum ersten Mal nach 1945 mit Leuten über die Ereignisse gesprochen habe. Die haben das selbst in ihren Familien nicht erzählt.
Und wie muss man sich das vorstellen? Also wo hat denn der diese Nachricht gesprochen? Da gab es doch bestimmt kein Rundfunkstudio.
Nein, es gab alle Teilstreitkräfte, hatten Übertragungswagen, weil man nie wusste, wie die Verbindungswege, die Nachrichtenwege aufrechterhalten werden könnten. Und in diesem Falle war es der Übertragungswagen der Reichsmarine, den Dönitz mit nach Flensburg genommen hatte und der im Innenhof der Postdirektion, der Flensburger Postdirektion, der existiert noch so wie heute, außer dass da einige Müllcontainer rumstehen. Dort hat man den Wagen installiert. Man hat die Kellerräume, wo das weibliche Personal der Reichspost Erfrischungsräume etc. hatte. Diese Räume hat man dann benutzt als Redaktionsräume, und wo die Nachrichten auch geschrieben worden sind, die sind dann in dem Übertragungswagen, dem praktisch auf dem Grundstück stand, sind sie auf Schallplatte gesprochen worden und dann abgespielt worden. Es gab einen Sender auf der östlichen Höhe in Flensburg, über den dann diese Nachrichten in die Welt geschickt worden sind. Das hat vergleichsweise gut funktioniert. Man weiß allerdings bis heute nicht so ganz, was dieser Sender alles gesendet hat. Also es waren nicht nur diese berühmten Sätze, die Kahlenberg gesprochen hatte zum Kriegsende. Man weiß von den Reden der führenden Minister, die haben alle den Sender benutzt, so auch Dönitz mehrfach. Man weiß, welche Musik gesendet wurde, das ist ganz interessant, dass vielfach Bruckner gesendet wurde, der war außerordentlich beliebt. Aber auch, dass die Nachricht über das Kriegsende, die Kahlenberg am 9. Mai gelesen hat, dass seit Mitternacht an allen Fronten die Waffen schweigen. Um Mitternacht hatte die Wehrmacht die Kapitulation in Berlin-Karlshorst unterschrieben. Und dann kam die Instrumentalvariante des Deutschlandsliedes, praktisch die Heidenmusik. Das ist sehr bewegend. Ich habe das Original mir vor einiger Zeit angehört. Sich die Sätze von Kahlenberg, seit Mitternacht schweigen an allen Fronten die Waffen. Dann kam das Deutschlandlied. Und dann hieß es, es tritt eine Sendepause von 3 Minuten ein. Ich sage immer, das ist die Stunde Null gewesen. Die war keine Stunde, sondern es waren 3 Minuten, die Stunde Null, also die war relativ kurz. Es sind dann später noch von diesem Sender Verlautbarung der Teilstreitkräfte ausgesendet worden. Das hat die Engländer dazu veranlasst, diesen Sender dann doch am 13. Mai zu schließen, weil man im Ausland den Eindruck hatte, die Wehrmacht existiert nach wie vor fort, trotz Gesamtkapitulation, das war von außen alles schwer einzuschätzen. Ja, und dann ist dieser Sender praktisch ausgeschaltet worden, aber er hat bis zum 13. Mai gesendet.
Mhm. Ja, und nun war ja die ganze Geschichte trotz alledem noch nicht zu Ende. Also zumindest im Dönitzschen Sinne existierte der NS-Staat weiter bis zum 23. Mai. Ein Kapitel in Ihrem Buch ist mit Dönitz-Operette überschrieben. Warum Operette?
Ja, weil er natürlich der Öffentlichkeit das Bild einer funktionsfähigen Regierung vermittelt hat mit allen, was dazugehörte, mit eigenem Bataillon, mit eigenem Wachbataillon, mit eigenen Ehrenzeichen, mit eigenen Verleihungen von irgendwelchen Auszeichnungen, mit einem völlig skurrilen Staatsbegräbnis für den Chef der Marinekriegsschule, Wolfgang Lüth. Das hatte alles operettenhafte, absolut skurrile Züge. Er hat ein Bild einer funktionsfähigen Regierung nach außen vermitteln wollen, die insbesondere auf äußere Insignien der Macht geschaut hat. Und das erinnert mich an Operette. Da war kein Inhalt mehr, den gab es auch nicht mehr, sondern man hat praktisch die Oberfläche zelebriert. Man hat am 11. Mai eine skurrile Situation, die internationale Presse eingeladen. Deutschland lag am Boden und dann geht von Flensburg aus die Einladung an die internationale Presse, doch mal vorbeizukommen und zu schauen, wie funktionsfähig ist diese Nachfolgeregierung Hitler. Und da wusste ja niemand, dass in Planung war, die in den nächsten Tagen aufzulösen. Aber da sind dann Journalisten aus ganz Deutschland, die sind zum Teil mit Flugzeugen aus Paris angereist und haben dann den Dönitz und sein Wachbataillon fotografiert und gefilmt. Es gibt einen Film in amerikanischen Archiven. Da sieht man, wie er aus dem Regierungssitz, aus der Marine Sportschule herauskommt mit seinem Adjutanten, rechts und links gerahmt von zwei Wachhabenden seines Wachbataillons unter Waffen. Man muss sich überlegen, die Vollkapitulation ist bereits vor einigen Tagen erfolgt. Und da fährt er mit dem Wagen, mit einem eigenen Standard, den er sich überlegt hat, fährt er von seinem Regierungssitz weg. Er macht den Eindruck, als ob es eine funktionsfähige Regierung gibt, mit der die Alliierten in Verhandlungen stünden. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Es ist sogar, wie er das geschafft hat, weiß ich bis heute nicht. Es ist sogar ein Fotograf der Agentur von Heinrich Hoffmann, das war der Hitler-Fotograf, das war die größte Bildagentur des Dritten Reiches, aus München angereist. Also wie man überhaupt in diesen Tagen von München nach Flensburg, das ist ja schon heute mit der Bundesbahn schwer, aber das muss damals, ist es praktisch unmöglich gewesen, wenn man nicht einen eigenen Fuhrpark hatte und irgendwie Zugriff auf Benzin oder Diesel hatte. Aber die Leute sind gekommen und haben über dieses Ereignis berichtet. Das hat niemanden mehr interessiert. Das ist auch nirgends richtig ausgestrahlt worden. Die deutsche Wochenschau gab es nicht mehr. Die alliierten Wochenschauen sind auf diesen Spuk nicht reingefallen und haben das alles nicht gesendet. Aber in den Archiven kann man das sehen, wie er sie hat der Weltöffentlichkeit präsentieren wollen.
Ja, das war wirklich eine absurde Inszenierung. Ich finde ganz interessant im Buch das Kapitel, wo einem das alles nochmal so deutlich wird, welche Farce sich da abgespielt hat. Eben genau, was Sie eben schon angesprochen haben, die Geschichte mit dem U-Boot-Kommandanten Lüth. Und dazu würde ich gerne mal ganz kurz eine Passage aus Ihrem Buch vorlesen. Und zwar Seite 151. Ich beginne mal, überschrieben, ein Schuss in der Nacht. Der 13. Mai war ein ereignisreicher Tag. Mit Ausnahme der Enklave in Mürwik war Flensburg nun vollständig besetzt. Auf dem Gelände der Marinekriegsschule in Mürwik nahm an diesem Tag ein alliiertes Fahndungskommando OKW-Chef Wilhelm Keitel fest und flog ihn in die Kriegsgefangenschaft nach Luxemburg. Der Reichssender Flensburg stellte seinen Betrieb ein. Seit 3 Tagen war das Zeigen von nationalsozialistischen Symbolen, darunter auch die Reichskriegsflagge, verboten. Am Tag zuvor hatte eine alliierte Kontrollkommission auf dem vor der Marineschule liegenden Dampfer Patria Quartier bezogen. Die Zeichen standen unverkennbar auf Ende. In der Marinesportschule in Mürwik versammelten sich am Abend dieses Tages einige Offiziere, um die Ereignisse des Tages zu besprechen und vergangene bessere Zeiten mit Alkohol zu begießen. Kurz nach Mitternacht brach der Kommandeur der Marinekriegsschule, Wolfgang Lüth, auf und begab sich auf den Weg nach Hause in die etwa 700 Meter entfernt gelegene Kommandeursvilla am nordwestlichen Rand des Marinearsenals. Es war eine ungemütliche Nacht. Eine Kaltfront mit starkem Wind und Regenschauern überquerte von Jütland aus Schleswig-Holstein. Auf dem Weg nach Hause hatte Lüth ein kleines Waldstück zu durchqueren, in dem junge Seeoffiziersanwärter in den vergangenen Wochen immer wieder Unfug getrieben hatten, indem sie Handgranaten zur Explosion brachten oder auch mal einen Schusswechsel simulierten. Nachdem er aus dem Waldstück herausgetreten war, musste Lüth einen Wachposten passieren und diesem ein Codewort nennen, das an diesem Tag Tannenberg lautete. Nur nach Nennung des richtigen Wortes durfte der Wachposten Personen passieren lassen. Im Dunkel der Nacht erkannte der Soldat nicht, wer da auf ihn zukam, nachdem er Lüth das 3. Mal mit »Halt, wer da?« angesprochen und aufgefordert hatte, das Codewort zu nennen. Der Kommandant aber keine Antwort gegeben hatte, hatte er, so schilderte es der Schütze, mit seinem Gewehr befehlsgemäß in die Luft geschossen und anschließend einen Körper auf den Boden fallen hören. Der Schuss schreckte einen an der Sportschule als Wachmann diensthabenden Maschinenmat auf, der sofort zu dem Wäldchen eilte und den fassungslosen Schützen und den am Boden liegenden Kommandanten vorfand. Das ist eine unglaubliche und absurde Geschichte endet aber nicht mit diesem, ja, mit dieser unbeabsichtigten Tötung, sondern wie viele Tage später mit diesem Begräbnis, von dem Sie eben schon erzählt haben?
3 Tage später gibt es für den Kommandeur der Marinekriegsschule Lüth ein Staatsbegräbnis. Das ist das letzte Staatsbegräbnis des Dritten Reiches. Das Tragen von Waffen war verboten, das Abgeben von Schüssen war verboten, die Verwendung der Reichskriegsflagge war verboten. Alles das wurde aber Dönitz, der sich beim englischen Stadtkommandanten für dieses Staatsbegräbnis eingesetzt hatte, genehmigt. Also es durfte vor dem Hitlerbild in der Marineschule durfte er eine Rede halten. Der Sarg durfte mit der Reichskriegsflagge bedeckt werden und das Wachbataillon durfte ein Ehrensalut abschießen. Also es war ein vollständiges nationalsozialistisches Begräbnis, das der Engländer, der Stadtkommandant, genehmigt hatte. Und das ist eine so skurrile Geschichte gewesen, dass ich mich gefragt habe, was ist da eigentlich passiert? Was ist dem vorausgegangen? Und ich hänge es ja so ein bisschen auch an der Frage auf, Alkohol. Alkohol spielte, also er ist ja im Alkoholrausch, hat er das von ihm selbst ausgegebene Codewort, das jeden Tag neu ausgegeben wurde, Tannenberg, das hatte er vergessen und ist dadurch Opfer dieses Schusses geworden, dieses wachhabenden Marinesoldaten. Ja, Alkohol ist, die Leute standen absolut unter Strom. Da wusste keiner, wie lange diese Enklave Mürwik noch funktioniert, wie lange sie noch in Freiheit würden sein können, ob sie überhaupt dieses Kriegsende überleben könnten. Und da wurde dann gefeiert und gesoffen und gehurt. Das kann man sich kaum vorstellen. Drogen waren im Spiel. Es gibt aus Flensburg von Bewohnern Berichte von SS-Leuten, die in ihren Uniformen voll alkoholisiert durch die Stadt getorkelt sind. Wie gesagt, und einer dieser Alkoholisierten war der Chef der Marineschule. Der Name Lüth, das finde ich spannend, taucht dann später nochmal auf. In den letzten Jahren ein stellvertretender Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion nennt sich Christian Lüth und behauptet von sich, der Enkel des Wolfgang Lüth gewesen zu sein. Ich habe den tatsächlichen Sohn von Lüth vor vielen Jahren kennengelernt, mit ihm telefoniert und der beschreibt im Spiegel, wie er entsetzt war, dass er hört, dass da ein Enkel existiert. Er sagt, den gibt es gar nicht. Da hat sich einfach jemand dieser Identität bedient und sich eine Heldengeschichte im Grunde angedichtet, an der letztendlich nichts wahr war. Also das fand ich interessant, dass dieser Name immer noch irgendwo auftaucht und als großer Kriegsheld gefeiert wird. Es gibt ein privat geführtes U-Boot-Museum in Cuxhaven-Altenbruch, wo in völlig unkritischer Weise an den U-Boot-Krieg erinnert wird und an die soldatischen Heldenleistungen der U-Boot-Kommandanten. Aber nicht nur dort, also der Name ist präsent, auch in der heutigen Marineschule, vor der Kommandeursvilla, wo sich heute das Wehrgeschichtliche Ausbildungszentrum der Bundeswehr befindet, wo junge Soldaten praktisch ja in die Geschichte der Streitkräfte in Deutschland eingeführt werden, befindet sich ein großer Stein, ein Gedenkstein zu Ehren von Wolfgang Lüth, wo dann daneben steht, dass dieser Name und dieser Stein aber nicht für die Traditionspflege der Bundeswehr steht. Ich habe immer schon gefordert, Leute, werft diesen Stein in die Förde. Das hat nichts mit euch zu tun, aber dazu ist man im Grunde nicht in der Lage. Der Geist von 1945, das finde ich völlig überraschend, hat sich über Generationen, über Nachkriegsgenerationen irgendwie doch noch in der Marineschule erhalten, dass sie nicht in der Lage sind, diesen Stein zu entfernen. Er hat da nichts zu suchen. Also wenn man sich vom Dritten Reich absetzen will, muss man sich in der Ausbildung, in der Symbolik auch von dieser Zeit absetzen. Aber da ist man irgendwie noch ein Stück weit entfernt. Lüth gilt immer noch, wenn man Gespräche führt, irgendwie als, er war der höchst dekorierte U-Boot-Kommandant des Zweiten Weltkrieges. Auf sein Konto gehen 30.000 Menschen, die von dem von ihm geführten U-Booten angegriffen sind und in den Tod befördert worden sind. Das hat doch mit Traditionsbildung nichts mehr zu tun. Aber es wird, wie gesagt, an ihn auch in der Marineschule erinnert und das ist kein gutes Zeichen. Deshalb habe ich übrigens auch am 27. Januar dagegen protestiert, dass der Landtag in Schleswig-Holstein in der Marineschule der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht hat. Ich habe der Landtagspräsidentin geschrieben, es wäre sinnvoller, an die Opfer des U-Boot-Krieges zu erinnern, der auch von den Leuten in der Marineschule wie Lüth geführt worden ist. Das würde gut anstehen und nicht an die Auschwitz-Opfer zu erinnern, sondern sich mal an die eigene Nase zu fassen.
Wo waren denn die ganzen U-Boote? Lagen da viele vor Flensburg? Also hatten die einen Befehl bekommen, sich zurückzuziehen?
Ja, es gab die sogenannte Aktion oder das Codewort Regenbogen. Und danach sollten alle U-Boote, alle Kriegsschiffe, die ihre Ursprungshäfen anlaufen und auf dem Weg dorthin sich selbst versenken. Weil die Selbstversenkung von Schiffen, von U-Booten gehört zur Tradition der Marine, des Militärs. Die Schiffe sollten nicht in feindliche Hand fallen. Die Reichskriegsflagge, die auf den Schiffen wehte, sollte nicht, so hieß es damals, besudelt werden. Also nicht in die Hände des Feindes fallen, deren Soldaten dann die Fahnen anzünden oder auf der Fahne urinieren oder irgend sowas. Und deshalb gehörte das zum Ehrenkodex der Marine, die Schiffe zu versenken. Jetzt sah aber die Teilkapitulation vom 4. Mai mit den Engländern vor, die gesamte Marine funktionsfähig zu halten, nicht zu versenken, die Waffen den Engländern funktionsfähig zu übergeben, weil die eventuell noch ihre eigenen Interessen hatten. Und Dönitz hat praktisch in der Nacht vor der Teilkapitulation hat er ausgegeben, das Codewort Regenbogen findet nicht statt. Trotzdem haben die U-Boot-Kommandanten aus Tradition das Bewusstsein ihrer U-Boote und Kriegsschiffe versenkt in der Flensburger Innenförde. Das größte Grab von Marineschiffen, insbesondere von U-Booten, immerhin 50 Stück, sind in der Geltinger Bucht versenkt worden, teilweise spektakulär. Teilweise mit den Kommandanten, die dann die Fahne, es gibt ein Bild aus dem Ersten Weltkrieg, wo ein untergehendes U-Boot, der Kommandant die Fahne in den Wind hält und das Boot absinkt. Ja, das sind Rituale gewesen, mit denen man im Grunde seine Tradition hat aufrechterhalten können.
Ich würde gerne mal noch auf das Thema saubere Wehrmacht zu sprechen kommen. Sie bezeichnen die Formel von der sauberen Wehrmacht und ihre Popularisierung als die größte und wirkmächtigste Leistung der Dönitz-Regierung überhaupt. Wie hat denn Dönitz diesen Mythos in die Welt gebracht, den Mythos der sauberen Wehrmacht?
Also die NS-Presse hat ja viel bis hin zu Home-Stories über das Leben von Wehrmachtssoldaten berichtet. Da spielt das immer schon eine Rolle, dass man den Krieg ehrenhaft, ritterhaft führt. Aber das sind einzelne Argumentationstopoi, die sich immer mal wieder finden. Richtig zur Geltung kommt dieser Mythos, und ich sage, es ist ein Mythos, weil es de facto, wie wir heute wissen, nicht so war, dass die Wehrmacht ehrenhaft gekämpft hat, sondern sie war von Anfang an in den Vernichtungskrieg involviert. Das kommt zum ersten Mal zur Sprache in einer Ansprache von Dönitz, legen Sie mich jetzt nicht fest, Anfang Mai 1945 muss das gewesen sein, wo er diesen Mythos praktisch in die Welt setzt und ausstattet, ausbuchstabiert. Und er kommt dann wieder in verkürzter Form in dem letzten Wehrmachtsbericht, dass die eine heldenhafte Wehrmacht ein aussichtslosen Kampf beendet hat, dass sie diesen Kampf heldenhaft und ehrenvoll geführt hat. Das ist der Inhalt des letzten Wehrmachtsberichtes. Und der transportiert sich in die Nachkriegsgeschichte hinein. Das ist im Grunde auch ein Stück weit, dass der Entschuldungsmythos, mit dem Wehrmachtssoldaten nach 45 haben überhaupt bestehen können. Man kann sich nicht eingestehen, dass man einen Vernichtungskrieg geführt hat. Ich glaube, das ist unvorstellbar. Man hat dem immer noch irgendwas Ehrenvolles abgewinnen wollen. Und ich weiß das von meinem Vater, der hat diesen Mythos genauso gepflegt. Der hat mir weismachen wollen, der war 6 Jahre im Krieg, dass er nie auf andere geschossen hat, bis ich seine Fotos gesehen habe, wo er sich dabei fotografieren lässt, wie er getöteten russischen Soldaten die Stiefel auszieht und die Leichen plündert. Und das ist bei vielen so gewesen. Aber dieser Mythos lebt fort und hat im Grunde auch die mentale Integration der Wehrmacht in die deutsche Nachkriegsgesellschaft befördert. Und er zerbricht zum ersten Mal, wie bei mir auch, also als ich die Fotos meines Vaters gesehen habe, der zerbricht zum ersten Mal nach 1995 mit der sogenannten Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung, die gezeigt haben, welche Fotos Wehrmachtssoldaten in ihren Westentaschen trugen, nämlich genau das Gegenteil dieses Wehrmachtsmythos ist. Also den gibt es heute nicht mehr, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob noch Reste der Bundeswehr tatsächlich immer noch an diesem, ein Stück weit an diesem Mythos festhalten. Nicht junge Bundeswehroffiziere, die sprechen sich eindeutig dagegen aus, aber eine ältere Generation, da spielt dieser Mythos, hat immer noch eine Rolle.
Ein weiteres unsägliches Kapitel erzählt von der Kriegsjustiz, von den nach der Kapitulation vollzogenen Hinrichtungen. Da würde ich auch gerne noch mal eine kurze Passage vorlesen. Noch immer ist Himmelfahrtstag, der 10. Mai 1945, der zweite Tag des Friedens. Nicht jedoch für drei junge Matrosen. Zwischen zahlreichen Kriegsschiffen in der Geltinger Bucht, auf denen letzte Appelle der Mannschaften stattfinden, und aus dem Wasser ragenden U-Booten, die vor wenigen Tagen versenkt worden sind, spielt sich eine gespenstische Szene ab. Auf dem Achterdeck des vor Anker liegenden Schnellbootgleitschiffes Buea, einem für die Wehrmacht konfiszierten dänischen Passagierschiff, lässt Kapitänleutnant Sander die Mannschaft antreten. Er teilt ihr mit, dass eine Kriegsgerichtsverhandlung vom Vortag zu drei Todesurteilen geführt habe. Die verurteilten Matrosen seien der Fahnenflucht überführt worden, sie hätten ein todeswürdiges Verbrechen begangen und müssten daher ausgelöscht werden. Wenige Minuten später, kurz nach 16 Uhr, wird das Urteil vollstreckt. Ein Kommando von 10 Mann marschiert auf und wartet, bis das Urteil mit dem Bestätigungsvermerk verlesen ist. Die drei zum Tode verurteilten Matrosen sind aneinandergebunden. Die Vollstreckung erfolgt mit einer Salve. Nachdem ein Arzt den Tod der drei Delinquenten festgestellt hat, gibt der Hinrichtungsleiter auf jeden noch einen Gnadenschuss ab. Die Leichen werden mit Grundgewichten versehen in der Ostsee versenkt. Was war geschehen?
Die Kapitulation, also die Gesamtkapitulation, als auch vorher schon die Teilkapitulation im Nordwestraum, ist von vielen Soldaten als das Ende ihrer Dienstpflicht interpretiert worden. Also Ende des Krieges ist Ende der Dienstpflicht. Das Kriegsende hat aber nichts damit zu tun, dass die Wehrmacht aufgelöst wurde. Die Wehrmacht existierte weiter, wie wir wissen, bis zum 23. Mai. Viele Soldaten haben diesen Zusammenhang nicht verstanden. Die haben gedacht, die Kapitulation, Krieg zu Ende, Ende unserer Dienstpflicht. Das ist ein Missverständnis gewesen. Die Dienstpflicht existierte weiter. Von daher war es aus der Logik der NS-Militärjustiz folgerichtig, diese Leute wegen Fahnenflucht anzuklagen und gegebenenfalls sogar zu verurteilen. Jetzt kann man natürlich sagen, selbst für die Marinejustiz, und diese Urteile mussten immer von den Leuten von Dönitz bestätigt werden, war klar, das Kriegsende und das Ende des oder das Ende des Dritten Reiches steht unmittelbar bevor. Es geht um Stunden, vielleicht um wenige Tage. Also man hätte durchaus, bin nicht der Meinung, dass das todeswürdig ist, ein Todesurteil aussprechen können, es aber dann nicht vollstrecken müssen. Die Sachen sind vollstreckt worden, weil insbesondere in der Marine das Trauma vorherrschend war vom November 1918. Also die Vorstellung, das Kaiserreich ist zu Ende gegangen oder ist zerstört worden durch den Aufstand der Marinesoldaten, der Matrosen. Und das lastete wie ein schwerer Alpdruck auf den Führungskräften, auch der nationalsozialistischen Marine. Man findet das praktisch in jedem Todesurteil, wo steht, ein deutscher November, so hat Hitler übrigens auch im November 1939 in der Reichstagsrede formuliert, ein deutscher November 1918 darf sich niemals in der Geschichte wiederholen. Und diese Auflösungserscheinung innerhalb der Marine und das war ja nicht nur innerhalb der Marine, es war innerhalb der gesamten Wehrmacht, diese Auflösungserscheinungen waren nicht mehr zu übersehen. Und man glaubt also jetzt durch solche Terrorurteile, die Leute bei der Stange zu halten. Und das sind natürlich fürchterliche Sachen, wenn dann junge Matrosen, keine Juristen, das fehlinterpretieren, das Kriegsende mit dem Ende ihrer Dienstpflicht und dafür dann noch in den Tod geschickt werden. Übrigens zur selben Zeit, wo Himmler und seine SS-Leute ihre Uniformen wechseln und auch im Grunde Fahnenflucht de facto begehen. Also da sieht man, wie im Militär mit unterschiedlichen Maßen gearbeitet wird. Ja, das sind ganz traurige Geschichten und das ist ja nur eine, die Sie vorgelesen haben von vielen. Man kann sich das kaum vorstellen. Da fühlen sich einzelne Wehrmachtsoffiziere ermächtigt, über die Dörfer entlang der Küste zu ziehen und Soldaten, die ohne irgendwelche Ausweispapiere oder Entlassungspapiere auf dem Weg nach Hause sind, festnehmen. Und dann gibt es ein Standgerichtsverfahren, das heißt 5 Minuten. Und dann werden die zum Tode verurteilt und eine Minute später exekutiert. Und das fand alles noch die Zustimmung von Dönitz. Also auch das steht mit dieser Marineschule, die ist Symbol für diese Terrorjustiz auch der Kriegsmarine. Und das ist zum Beispiel in der Marineschule in Flensburg nie wirklich aufgearbeitet worden.
Über einen dieser Fälle hat ja stellvertretend Jochen Missfeld den tollen Roman Steilküste geschrieben. Das wurde natürlich vermutlich später juristisch auch nicht aufgearbeitet oder sind da noch Leute, die solche Befehle gegeben haben, juristisch belangt worden?
Nein, sie sind nicht juristisch belangt worden. Es hat eine Reihe von Prozessen gegeben vor dem Landgericht in Flensburg, wo gesagt worden ist, die haben nur ihre Pflicht erfüllt und nach dem geltenden Recht gehandelt und sind dafür nicht zu bestrafen. Das hat dazu geführt, in 2 Fällen, die erwähne ich auch in dem Buch, von den Müttern von 2 hingerichteten jungen Soldaten, die also nach dem Kriegsende, nach der Kapitulation noch hingerichtet worden sind, die dann mitbekommen, dass diejenigen, die für den Tod ihrer Söhne verantwortlich sind, dass die von den Gerichten freigesprochen werden, gibt es 2 Fälle, wo die Mütter anschließend im Wahnsinn Selbstmord begehen, weil sie nicht mehr an Gerechtigkeit glauben können. Also das muss man ja auch immer sehen. Da haben diese jungen Männer den ganzen Krieg überstanden und jetzt im letzten Augenblick passiert ihnen dann noch, sie wollen nach Hause, sie wollen sich erkundigen, wie es in die Angehörigen geht, ob die überhaupt noch leben. Da werden sie festgenommen und dann werden sie an Ort und Stelle erschossen. Und ich glaube, ich erwähne einen Fall einer Mutter, die dann erst 1 Jahr nach Kriegsende erfährt, dass ihr Sohn praktisch nach Kriegsende noch erschossen worden ist. Und dass man daran verrückt gehen kann, das kann ich gut nachvollziehen.
Hätten denn da nicht die Briten oder die Alliierten irgendwie eingreifen können? Gab es da Bestrebungen?
Das ist eine gute Frage. Hat ein Kollege von mir vor Jahren schon mal drüber gearbeitet. Also ich stelle mal die These auf, die ich jetzt aber nicht im Einzelfall belegen kann, dass die Alliierten, in dem Falle die Briten, durchaus ein Interesse daran hatten, dass die Ordnung sich in der Wehrmacht nicht vollständig auflöst. Und wir wissen von anderen Fällen, dass Kriegsgerichtsurteile von NS-Offizieren sogar noch in den Kriegsgefangenenlagern nach 1945 vollstreckt worden sind. Also die Alliierten hatten ein Interesse, möglichst einen disziplinierten Militärkörper zu entmilitarisieren, der sich nicht vollständig in Auflösung befand. Anders kann man das nicht erklären. Eigentlich waren Todesurteile nach dem 9. Mai nicht mehr zu vollstrecken. Es gab eigentlich auch keine Waffen mehr für diese Leute, die die Hinrichtung hätten vollziehen können. Und trotzdem ist es passiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, also wir überinterpretieren vieles heute. Die Engländer haben von vielen Sachen einfach nicht gewusst. Woher hätten sie das auch wissen sollen? Die waren in Flensburg, die Geltinger Bucht, das waren, ist 30 Kilometer weiter östlich gewesen. Da waren keine Nachrichtenverbindungen, es gab keine Presse, die darüber berichtete. Vielleicht gab es Gerüchte, aber die hat mit anderen Sachen zu tun. Also eher mit der Entwaffnung der Wehrmacht, mit den enorm vielen Waffen, die existierten. Was macht man mit denen? Wie geht man damit um? Etc. Dass sie das nicht sonderlich interessierte oder sie es einfach auch nicht mitbekam.
Nun wurde also Dönitz am 23. Mai und Konsorten verhaftet. Er wurde dann 1946 zu einer Haftstrafe von 10 Jahren verurteilt, die er unter anderem mit Albert Speer, Rudolf Hess und Baldur von Schirach in Berlin-Spandau absaß. Offenbar gab es Kontakt unter den Gefangenen, wie ein Schnappschuss der Gefangenen im Gefängnisgarten zeigt. Sie schreiben im Buch: Karl Dönitz pflanzt am liebsten Bohnen an, Albert Speer lieber Blumen. Beide Männer mögen sich nicht. Herr Paul, woher wissen Sie solche Details?
Es gibt sowohl Dönitz als auch Speer haben Erinnerungen geschrieben. Und das geht aus den Erinnerungen hervor. Der Albert Speer hat den Dönitz als Tumpenmilitär immer gesehen. Und er hat sich selber als den großen intellektuellen Architekten interpretiert. Also er hat sich über dem Dönitz empfunden. Während Dönitz immer noch den Reichspräsidenten gespielt hat, er war wirklich felsenfest der Meinung, dass er der rechtmäßige Nachfolger sei und diese ganzen Urteile zu Unrecht ergangen seien und er zu Unrecht in Spandau sitzt. Bei Speer, der hat schon verstanden, warum er in Spandau saß. Nee, die mochten sich nicht, die hatten nichts miteinander zu tun. Ob die viel miteinander gesprochen haben, weiß ich nicht. In jedem Fall schildert Speer in seinen Erinnerungen, dass er mit anderen Gefangenen kommuniziert hat, aber nicht mit dem Dönitz. Der Dönitz, das war ein tumber Militär. Das war kein Intellektueller. Während Speer sich ja als Intellektueller, sogar als Künstler verstanden hat. Da waren Welten zwischen denen.
Sie leben seit 30 Jahren etwa in Flensburg und Ihnen begegnet diese Geschichte wahrscheinlich auf Schritt und Tritt. Ja, wie präsent sind Ihnen diese Ereignisse?
Komischerweise ständig, aber ist ja auch kein Wunder. Ich gehe als Historiker mit offenen Augen durch die Stadt, mit offenen Ohren und ich höre immer wieder Geschichten. Jetzt gerade erfahre ich, vor 3, 4 Tagen hat mich ein Kollege besucht, Marc Bugel, mit dem Sie auch gesprochen haben, und sagte mir, dass meine Nachfolgerin als Professorin in dem Haus Wrangelstraße 2 lebt. Da gehen bei mir alle Antennen auf, Wrangelstraße 2, da war doch was. Ja, da lebte die Witwe des obersten Chefs der Konzentrationslager, Rudolf Glücks, nach 1945. Glücks hatte am 8. Mai Selbstmord begangen in Flensburg und seine Frau lebte dort als Hausdame. Das ist das Haus, von dem wir, von meinem Arbeitszimmer, gucke ich unmittelbar da drauf. Bei uns im Haus selber, da wo wir unser Schlafzimmer haben, meine Frau und ich, da lebte nach 1945 für 10 Jahre lang der ehemalige Chef der Abteilung Zigeunerunwesen im Reichskriminalpolizeihauptamt in Berlin. Habe ich später durch Zufall erfahren. Viele Sachen erfährt man durch Zufall, das kann man gar nicht systematisch recherchieren. Eine Querstraße von mir entfernt, Luftlinie vielleicht 300 Meter, ist Rudolf Höss abgetaucht. In der Parallelstraße lebte völlig unbehelligt bis in die 60er Jahre Werner Heide-Savarde, also der Chef der Euthanasie-Abteilung des Dritten Reiches. Wenn ich zur Universität gefahren bin, bin ich an der Reichspost vorbeigefahren, von wo aus dieser Reichssender gesendet hat, den letzten Wehrmachtsbericht und die Bekanntgabe des Kriegsendes in der Mürwiger Straße, wo wir unsere Universität hatten, damals noch Pädagogische Hochschule, haben wir getagt in dem Gestühl der Dönitz-Regierung, dass die Pädagogische Hochschule von der Reichsmarine übernommen hatte. Und so kann ich Ihnen viele Geschichten erzählen, die um mich herum passieren. Gerade heute Morgen sagte meine Frau, rief ein entfernter Bekannter an, ja, er hätte einen Bericht über dieses Buch, über was wir hier sprechen, gelesen und er könne einen auf diesen Bildern identifizieren von dem Wachbataillon Dönitz, einen ganz alten Herrn, über 100 Jahre, der lebt noch und könnte erzählen, Ob der noch viel erzählen kann, weiß ich nicht. Aber ich bin in der Zwischenzeit auch in Flensburg so bekannt, dass ich sie nicht suchen muss, sondern die kommen, die fallen mir zu, regelrecht. Und das macht Spaß, das ist interessant, weil es eine völlig andere Arbeitsweise ist als die eines Historikers, der eine Frage formuliert und dann überall sucht und sucht und systematisch Kleinarbeit. Ich bin auf viele dieser Geschichten, die in dem Buch zu lesen sind, durch Zufall gestoßen. Wie gesagt, die sind mir entgegengekommen, die sind mich regelrecht angesprungen und das finde ich das Spannende daran.
Ich habe so den Eindruck, dass in meinem Umfeld es viele Menschen gibt, die versuchen, mit Zeitzeugen auch aus ihrer eigenen Familie zu sprechen, über diese Vergangenheit. Sie haben ja wahnsinnig viel mit Zeitzeugen gesprochen. Haben Sie vielleicht einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man es am besten anstellt, den Redefluss in Gang zu setzen? Weil es ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Man stellt Fragen und die Leute trauen ihrer eigenen Erinnerung nicht oder wollen vielleicht auch nicht so sehr daran erinnert werden.
Aber ich glaube, das ist ein Unterschied. Wenn man mit eigenen Familienangehörigen etwas über diese Zeit erfahren will, ich würde mal sagen, dann fühlen sich viele dieser Familienangehörigen in irgendeiner Weise bedrängt. So habe ich ja nicht gearbeitet. Diese Geschichten, wie ich schon sagte, sind mir zugeflogen, sind Leute an mich herangetreten, die mir haben erzählen wollen. Da musste ich gar nicht groß überlegen, wie bringe ich die zum Sprechen, sondern die haben von selbst gesprochen. Die musste ich eher unterbrechen, dass sie mir nicht zu viel erzählt, weil ich das gar nicht mehr verarbeiten konnte. Also ich glaube nicht, dass es Gesprächstechniken gibt, wie man Menschen zum Sprechen über diese schwere Zeit bringt, wenn das nicht ein Bedürfnis von diesen Menschen selbst ist. So wie jemand sich in Rechtfertigungszwänge sieht, wird er nicht mehr authentisch erzählen können. Ich glaube, das ist außerordentlich schwer und außerordentlich selten, wenn das dann tatsächlich passiert.
Zum Glück haben Sie so einen Spaß, das zu erzählen, was Sie rausgefunden haben und gehört. Deswegen möchte ich mich ganz herzlich bedanken zum Ende unseres Podcasts für dieses wieder mal sehr, sehr spannende Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Und ich habe zum Schluss ein kleines Musikstück rausgesucht, was ich finde ein bisschen zu Ihrem Buch passt, weil es makaber und skurril ist. Es ist ein Lied von Alexandra, die Ende der 60er Jahre in Schleswig-Holstein beim Autounfall ums Leben gekommen ist.
The guns and drums and drums and guns. The guns and drums and drums and guns. Johnny, I'm swearing to you. The guns
drums and drums and guns. Ooh, ooh, with your guns and drums and guns. Ooh, ooh.